Hey, hier ist Kusso vom Diasporasia Podcast mit einer Sonderfolge aus gegebenem Anlass zu den Morden in Atlanta, US-Bundesstaat Georgia, an 8 Menschen in Massagesalons und Spas. In Gedenken an Delana Ashley Young, Paul Andre Michaels, Xiao Ji Tan, Zhao Yu Feng, Julie Park, Park Hyung-jung und 2 weitere Opfer, deren Namen mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt sind. Diese Folge ist keine Folge zu den Morden von Atlanta. Diese Morde zeigen besonders, wie gewaltvoll untödlich die Fetischisierung asiatischer Frauen und als weiblich gelesener asiatischer Körper ist. In diesem Fall sieht man besonders deutlich die Verschränkung von Sexismus und Rassismus. Und selbstverständlich spielt auch Klasse eine wichtige Rolle hier. Wenn wir uns angucken, wer diese Dienstleistung anbietet und wer sie in Empfang nimmt. Das sind alles Sachen, die in dem Text und in dieser Folge zu wenig beleuchtet werden wahrscheinlich, in denen es mehr Auseinandersetzungen braucht und mehr Perspektiven als die meine. Auf jeden Fall viel mehr Perspektiven als die meine. Ich fange trotzdem irgendwo an und hoffe damit einen Beitrag leisten zu können und einen kleinen Überblick zu geben, was anti-asiatischer Rassismus ist, vor allem im deutschen Kontext. Ich bin immer dankbar über Ergänzung, Verbesserung und Kritik meiner Perspektiven, denn auch nur so kann ich lernen. Das ist der Punkt, an dem ich ansetze, das ist der Punkt, an dem ich anfange. Es ist tough. Es ist richtig tough. Mein besonderer Dank gilt an alle, die gestern Abend bei dem gemeinsamen Get-Together waren für Asians, zu dem wir als Diasporasia, Corientation, Buffnet, Ich bin kein Virus, Damn, also deutsche Asiatinnen make noise, aufgerufen haben und andere Leute, sorry für alle, die ich vergessen habe. Alles geht gerade sehr schnell, es ist sehr dicht und mein Dank gilt allen asiatisch-deutschen OrganizerInnen, die was aufgebaut haben, von dem ich nicht wusste, dass es da war. Ich habe mich aus Social Media zurückgezogen, mit privaten Accounts schon vor einer ganzen Weile, 2 Jahren oder so. Bespielt den Diasporasia-Account ja gar nicht mehr so richtig. Das hier ist keine Wir-sind-zurück-Folge. Das ist eine Folge, die ich mache, weil ich gedacht habe, eine Audioressource zu anti-asiatischem Rassismus zu haben, ist voll wichtig. Und diese Folge beruht auf meinem Text, guckt mich an, anti-asiatischer Rassismus und die Corona-Pandemie, den ich für eine Fachpublikation von IDA NRW geschrieben habe. Ich versuche das so zu erklären, dass es für mehr Leute zugänglich ist als für Leute, die sich so eine Fachzeitschrift in die Hand nehmen. Ich muss aber auch vorne absagen, gerade so eine akademische Sprache ist das, wie ich gelernt habe, meinen Schmerz auszudrücken und zu beschreiben, was passiert. Von daher tut es mir leid für alle Leute, die nicht so gut mitkommen können, wenn ich das so sage. Ich spreche hier aber nicht als eine Person, die irgendwie universitäre Texte gelesen hat und das nur analysieren will. Ich spreche vor allem mit allem Schmerz, aller Trauer, Wut, einem starken Gefühl von Zusammengehörigkeit gerade in solchen Tagen zu anderen Betroffenen und mit der Angst und der Gewissheit, dass es auch hier in Deutschland passiert ist, wieder passieren kann und ich mache mir keine Illusionen, wahrscheinlich wieder passieren wird. Aus einer Situation, in der ich weiß, dass meine Mama einen Massagesalon hat, meine Schwester da arbeitet, wir mit diesem Podcast Morddrohungen bekommen und wir nicht wissen, wann solche Drohungen zum Beispiel echt werden. Gestern sind bei dem Treffen, dem Community Gathering, über 80 Leute zusammengekommen, die sich gegenseitig zugehört haben, Mut gemacht haben, ihrer Trauer freien Lauf lassen konnten, Und das hat mir ein Gefühl von Stärke gegeben in einem Moment, wo ich eigentlich so viel Ohnmacht gefühlt habe. Und der Fakt, dass es möglich ist, dass ich weiß, da sind Leute, die wollen eine Antwort formulieren, wenn sowas das nächste Mal passiert, jetzt, wo es passiert ist, teilweise Antworten hatten auf vergangene Attentate und Morde. Es gilt für diese Folge selbstverständlich eine Triggerwarnung, dass es um Mord, rassistische Anschläge und sexualisierte Gewalt geht. Ich würde mich so ein bisschen an der Struktur langhangeln, die ich für den Text benutzt habe auch. Also, dass es am Anfang um den Mythos der Vorzeigeminderheit geht. Dann so Versuche auf asiatische Deutsche anzugehen, was das für eine Kategorie ist. Und als letztes auf den Widerstand eingehen. Ich würde hier an dieser Stelle gern Kinyi Ha zitieren, der auf einer Demonstration und Gedenkveranstaltung 2012 zu den rassistischen Pogromen in Lorostock-Lichtenhagen gesagt hat: Leute, hier spielt die Musik, guckt mich an. Das ist eure Chance. Warum seid ihr heute auf die Demo gegangen? Um euch selber zu feiern oder weil ihr wissen wollt, wie es Menschen wie mir geht? Wie es Menschen mit einem asiatischen Aussehen geht? Also verdammt nochmal, guckt mich an. Um die Nazis könnt ihr euch noch später kümmern. Die sind den ganzen Abend da. Das war eine Intervention, die ich so wichtig fand, weil, wie ich mir die Situation vorstelle, hat er gerade einen Brief vorgelesen, den er damals geschrieben hat auf die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, und die Teilnehmenden der Gedenkveranstaltung haben sich zu den Nazis hingewendet, die da wahrscheinlich gestört haben. Und diese Intervention, diese Fokusverschiebung auf diejenigen, die davon betroffen sind, fand ich so eindrücklich, wie die Rede selbst und wie der Leserbrief selbst. Ich werde das Video verlinken. Als die andere Person markiert zu werden, ist ein Resultat von rassistischen Zuschreibungen. Und das findet sich zum einen in diesen Vorurteilen, zum anderen aber auch in Strukturen und Institutionen. Diese Zuschreibungen, also Eigenschaften, die Menschen angeblich haben sollen, sind koloniale Erfindungen. Wir sind in dem Podcast oft darauf eingegangen. Und diese Markierungen werden benutzt, um Menschen zu differenzieren und zu hierarchisieren, also unterschiedlich zu machen und über und untereinander zu stellen. Und auch wenn die formale Kolonisierung des globalen Südens weitgehend beendet ist, sind diese Machtverhältnisse, die aus dem Kolonialismus hervorgegangen sind, nicht mit dem Kapitalismus verschwunden, sondern reproduzieren sich in dem weiter. Es geht bei Rassismus nicht nur um Befindlichkeiten, das wollen wir in aller Deutlichkeit sagen. Ich sag wir, ich bin hier alleine gerade. Ah, Chinan, I miss you. Es geht um eine materielle Komponente und es geht darum, wer lebt und wer stirbt. Wenn wir die Karten der Welt abgleichen mit den vorher kolonisierten und vorher kolonisierenden Ländern, dann die wirtschaftlichen Karten, wo das meiste Geld ist, und darüber die Karten legen mit, wo die Lebenserwartung die höchste ist, dann ist das fast 1:1 das Gleiche. Ich verlinke die Karten nochmal unten. Die US-amerikanische Abolitionistin Ruth Wilson Gilmore definiert Rassismus und das im Zusammenhang mit einer Analyse des US-amerikanischen Gefängnissystems. Also es ist schon speziell für den Kontext, aber trotzdem wichtig darauf hinzuweisen, als die extralegale Produktion und Ausbeutung von Verletzlichkeit für bestimmte Gruppen, die zu einem verfrühten Tod führen. Das heißt, es geht bei Rassismus auch um die Produktion von Tod. Stuart Halls Rassismusdefinition spricht von einem ideologischen Diskurs, in dem Race konstruiert wird. Die Kategorie Race, also die Klassifikation phänotypischer Merkmale, das heißt, äußerliche Merkmale werden bedeutungsvoll aufgeladen und dann im Diskurs der Differenz einer Gruppe bestimmte Charaktereigenschaften zuzusprechen. Das heißt, Gruppe A sieht so und so aus, hat deswegen Eigenschaften so und so. Wir alle kennen tausende Stereotype, rassistische Vorstellungen, die eingeschrieben sind und ich hier nicht reproduzieren will. Es geht also bei Rassismus nicht einfach um individuelle Vorurteile, sondern um die Legitimation von gesellschaftlichen Hierarchien, die auf der Diskriminierung der so konstruierten Gruppen basieren. Rassismus ist also immer ein gesellschaftliches Verhältnis, wie Birgit Rommelsbacher sagt. Und wenn wir zu antiasiatischem Rassismus kommen, im Sprechen über asiadiasporische Menschen hat sich ein hartnäckiges Narrativ etabliert. Also die Geschichte der gut integrierten, strebsamen und gesetzeskonformen Gruppe. Das ist zum einen hartnäckig, weil dieses Narrativ oft unwidersprochen und unreflektiert weitergetragen wird. Und das über Kontinente und über Generationen hinweg. Texte, die die Berichterstattung über die japanische Diaspora in dem 1966 vergleichen, haben Parallelen zu einem Artikel über die zweite Generation vietnamesischer Migrantinnen in Deutschland von 2009. Das heißt USA über JapanerInnen 1966 und Deutschland über zweite Generation vietnamesischer Migrantinnen von 2009. Und in beiden Texten heißt es, gesellschaftliche Ausgrenzung gehört der Geschichte an, diese Communities seien ein erstrebendes Beispiel für MigrantInnen. Das Bild so einer Vorzeigeminderheit in Anführungszeichen hat zwei Funktionen. Einmal wertet es andere Gruppen ab, in dem US-amerikanischen Kontext schwarze Menschen und in dem Kontext aus dem Artikel aus der Zeit 2009 vor allem Menschen mit türkischen Herkunftsbezügen. Das heißt, der zweite Punkt oder die zweite Funktion dabei ist die Naturalisierung der internationalen Arbeitsteilung. Das heißt, Menschen, die in den Zusammenhang von der wirtschaftlichen Stärke der Herkunftsländer gesetzt werden, genießen Vorzüge. Sowohl Japans Entwicklung in den 60ern, aber auch Vietnams Entwicklung 2008 nach der Wirtschaftskrise stehen für ein Erstarken von wirtschaftlicher Produktion nach Krisen des Kapitalismus. Dafür kriegen die Menschen, die damit assoziiert werden, StaatsbürgerInnen, MigrantInnen, in der Diaspora zur Belohnung lockere Einreisebedingungen, Anerkennung von akademischen Qualifikationen und eben solche Artikel über gelungene Integration. So legitimiert es eben eine Arbeitsteilung auch, die neokoloniale Ausbeutungsmechanismen von Arbeit im globalen Süden rechtfertigt. Außerdem ist dieses Vorzeigeminderheiten-Narrativ super hartnäckig, weil es die zentralen historischen und bis heute wirkmächtigen Erfahrungen von Betroffenen unsichtbar macht, die Rassismuserfahrungen in asiatischen Communities. Um Beispiel zu nennen aus der Geschichte: Am 13. Mai 1944 hat die Gestapo diese sogenannten Chinesenaktionen in Anführungszeichen in Hamburg durchgeführt. Da wurden chinesische MigrantInnen und Menschen, die, so Zitat, asiatisch aussahen, festgenommen. Die Betroffenen starben an Folter und in Arbeitslagern. Unter ihnen waren Chan Ho Bao, Chong Tin Lam, Kam Sing Phoc, Liang Wong und Wu Li Kien. 2020 hat sich auch der 40. Jahrestag des Mordes an Nguyen Ngoc Chau und Do An Lan zweier junger Männer mit Fluchterfahrung aus Vietnam, die in einer Unterkunft für vietnamesische Geflüchtete verbrannten, gejährt. Dazu hat Rice and Shine eine super Folge gemacht. Mega, mega, mega coole Arbeit. Auch die werde ich unten drunter verlinken. Diese Tat wird in Medien als erster rassistischer Mord der BRD genannt. Die Täter sind Neonazis, Teil der sogenannten deutschen Aktionsgruppen, verübten Anschläge auf Unterkünfte für geflüchtete Menschen und planten Banküberfälle. Bei einem Prozess gegen einen der Täter war auch eine Person anwesend, die später zum sogenannten Kerntrio des NSU-Komplexes gehört hat. Ich werde die Namen der Täter in diesem Beitrag nicht nennen. Rund ein Jahrzehnt später kommt es zu den rassistischen Pogromen in Rostock-Lichtenhagen. Bei diesen Pogromen, wo wir schon öfter auch drüber gesprochen haben, kamen trotz der Abwesenheit der Polizei nur zum Glück keine Menschen ums Leben. Unter Volksfeststimmung haben dort Neonazis, andere weiße Deutsche, sogenannte vietnamesische GastarbeiterInnen angegriffen. Das ist eine unvollständige Liste an Angriffen, an Morden. Chinan hat eine Folge zu Li Yangjie gemacht, die ihr euch nochmal anhören könnt, wenn ihr dafür gerade Zeit habt. Und einfach nur, um zu verdeutlichen, was die Spitze dieses Eisberges ist und dass Rassismus, auch antiasiatischer Rassismus, unter anderem antiasiatischer Rassismus als Teil von Rassismus, diese Gesellschaft mit aufbaut. Aber bei all diesen Fremdbeschreibungen und Fremdbezeichnungen und Markierungen stellt sich so ein bisschen die Frage, wie wir uns selbst definieren können. Und Chinan und ich benutzen mal und mal nicht die Begriffe asiatische Deutsche für uns. Manchmal wollen wir es ein bisschen spezifischer haben, manchmal größer mit mehreren Menschen als People of Color, Queers of Color und so weiter. Wir haben die Problematik auch, was asiatische Identitäten sind, in der allerersten Folge mit Ash besprochen, wer da zum Beispiel rausfällt, wer nicht mitgedacht wird. Weil beim Versuch, diese Kategorie asiatisch aufzustellen, schon einfach klar wird, dass es voll schwierig ist. Große Teile der Türkei, Syrien, Iran, Irak werden mit eingeschlossen und diese Menschen werden eben als muslimisch markiert in Deutschland und sind zum Beispiel antimuslimischem Rassismus ausgesetzt. King Yeh Ha macht auch darauf aufmerksam, dass Verflechtungen zwischen den Kontinenten Asien und Europa nie eindeutig abgesteckt werden können. Es handelt sich so bei AsiatInnen also nicht um eine eindeutig abgrenzbare Gemeinschaft oder sowas. Stellt sich dann eher die Frage, wer als asiatisch markiert wird. Und das ist in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie, aber auch vorher, vor allem Menschen, die ostasiatisch gelesen werden oder südostasiatisch. Auch die mediale Berichterstattung, und da haben wir in diesem Corona-Rant so oft drüber gesprochen, bringt immer wieder ostasiatisch gelesene Menschen in Verbindung mit dem Virus oder vor allem China. Die Fremdzuschreibung und diese ständige Verknüpfung, rassistische Berichterstattung, schafft die Realität einer gewaltvollen Differenz. Und wie so oft, wie vieles unserer Anglizismen überhaupt, dass ich so viele englische Wörter in meinem deutschen Vokabular irgendwie eingebaut habe, aber vor allem auch aus Kämpfen sozialer Gerechtigkeit, lohnt sich ein Blick in die USA. Ich sehe das schon auch kritisch, sich ständig darauf zu beziehen, dass es, ja genau, das kommt mit ganz vielen Problemen, die ich an dieser Stelle gar nicht so erwähnen will. Aber zur Beantwortung der Frage, was mir für Selbstbezeichnung zustehen, lohnt sich voll der Blick in die USA. Weil sich während des Civil Rights Movements eben Gruppen erkämpft haben, ihre Geschichten erzählen zu können, ihre Forderungen auf die Straße getragen, die sind in die Politik geflossen. In den Universitäten gibt es Asian Studies, Black Studies. Es gibt viel breitere und viel präsentere Geschichten, teilweise explizit aus Communities. Dazu gehören auch Selbstbezeichnungen von Communities aus Asien, Korean American, Chinese American, Philippinex American und eben Asian American. Ich muss gar nicht sagen, dass asiadiasporische Menschen eine super heterogene Gruppe sind, unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste soziale Klassen, Religionen, Sprachräume, Bildungshintergründe, Generationen. Und ich würde auch sagen, um alles, ne, Race, Gender, Class, um alles davon dreht sich auch Kultur. Also, dass das so divers ist wie die Welt selbst, versteht sich auch von selbst. Und trotzdem, durch die Marginalisierung, durch die Angriffe, müssen sich Menschen zusammentun und eine Selbstbezeichnung finden, unter der sich Menschen organisieren können. Und so entstand eben Asian American, um für ihre Rechte zu kämpfen. Da will ich nochmal betonen, es gibt keine Essenz dahinter. Spivak bezeichnet es als strategischen Essentialismus, quasi diesen strategischen Move zu machen. Wir haben da tausendmal während des Podcasts auch drüber gesprochen. Einige Jahrzehnte später entstand in Deutschland die Selbstbezeichnung asiatische Deutsche als eine neue Kategorie, um postmigrantische Identifikationsprozesse und komplexe kulturelle Verortungen von Subjekten zu analysieren, die in Deutschland als asiatisch markiert werden. Ich zitiere hier Kien Yi Ha, der auch das Buch Asiatische Deutsche geschrieben hat und es eine Neuauflage geben soll, worauf ich mich sehr freue. Ich hatte das Buch tatsächlich noch nie selbst besessen. Ich glaube bei Corientation, ich muss nochmal checken, ob ihr das noch vorbestellen könnt oder nicht. An dieser Stelle würde ich gern zu den Widerständen kommen, weil da, wo anti-asiatischer Rassismus gewaltvolle historische Kontinuitäten hat, so ist auch immer Widerstand da gewesen, immer. Der 1944 in Hamburg von der Gestapo verhaftete Chong Tin Lam, den ich vorhin angesprochen hatte, schloss sich der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes an und stellte einen Wiedergutmachungsantrag, auch wenn das vergeblich war. In seiner Rede zum 20. Jahrestag der rassistischen Pogrome in Rostock-Lichtenhagen hat Kien Yi Ha darauf aufmerksam gemacht, dass sich vietnamesische ArbeiterInnen mit Knüppel bewaffneten, um sich selbst gegen Neonazis verteidigen zu können. Seit 2008 organisieren sich asiatische Menschen in Deutschland im Verein Corientation und organisieren Kulturangebote, Medienprojekte, diverse Plattformen für asiatische Communities. Und seit Jahrzehnten gibt es Netzwerke und Selbstorganisationen von MigrantInnen, die sich auch intensiv mit Vergeschlechtlichung oder der vergeschlechtlichten Perspektive der Migrationserfahrung auseinandersetzen. Zum Beispiel der Korea-Verband oder bei Bailan Europe für philippinische Frauen. Stiftung Asienhaus macht da auch super wichtige Arbeit. Viel von dem Wissen, was ich hier habe, ist auch von AkademikerInnen, zum Beispiel Noah H., gerade wenn es um Geografie geht. Noah H. hat auch mit gearbeitet an Decolonize the City, ein wunderbarer Band. Und in den letzten Jahren überhaupt weitet sich das Feld sichtbarer Narrative aus, die aus asiadiasporischer Perspektive sprechen, zum Beispiel Damn, zum Beispiel der Rise and Shine Podcast, zum Beispiel BuffNet, Ich bin kein Virus und so weiter, es werden immer mehr. Und ich habe gestern in die Gesichter geguckt von Leuten, die noch mal jünger sind als ich. Ich finde, ich bin noch ein Baby mit meinen 27. Und da waren Leute, die noch TeenagerInnen waren. Es waren Leute da, die gleichzeitig diesen Kampf auch schon so, so lange führen. Und auf denen meine Arbeit aufbaut. Aber gerade diese jungen Initiativen asiatisch-deutscher Stimmen innerhalb der BIPOC-Communities bewegen sich eben auf diesen Brücken der Generationen von MigrantInnen, AktivistInnen, AkademikerInnen vor ihnen gebaut haben. Die Bewegung, von der wir Teil sind, muss sich immer auch selbst reflektieren mit antischwarzem Rassismus, Colorism, Ausschlüssen von SüdasiatInnen und anderen Brown Asians in eigenen Communities zum Beispiel. Und alle anderen Ismen reproduzieren sich auch in Asian Communities, klar. Und trotzdem können sich asiatische Deutsche zusammenschließen, um vielleicht zukünftig zu erreichen, dass das nächste Mal, wenn sowas passiert, wenigstens eine Meldung in der Tagesschau passiert und die Titelseiten der Blätter voll werden. Dass es unmöglich gemacht wird, daran vorbeizukommen. Dass darüber berichtet werden muss, dass wir so präsent und so laut sind in Zukunft. Dass wir den Rückhalt, den ich zum Beispiel gestern erlebt habe, nach außen tragen können und uns sichtbar machen. Und das passiert in den letzten Jahren voll krass. Dann stellt sich eben auch die Frage nach Bündnissen. Wie können wir zum Beispiel von der Black Lives Matter Bewegung lernen? Die haben nämlich genau das geschafft. Schon lange. Schwarze Organisierung überhaupt und Black Lives Matter ganz speziell hat einen krassen Mobilisierungserfolg. Aber auch wir als asiatische Deutsche, als Menschen mit Geschichten, die aus den Ländern, aus denen die vor uns gekommen sind, verknüpft sind. Auch wir wollen fordern, dass die neue Geschichtsschreibung uns beinhaltet, weil wir Teil davon sind. Wir waren es immer und wir wollen es immer sein. Außerdem, wir sind immer noch während dieser Corona-Pandemie schon wieder vor einer neuen Welle, schon wieder vor Toten, von denen ein Großteil hätte verhindert werden können. Und wenn wir uns angucken, wer im Pflegesektor eigentlich arbeitet, werden uns vergeschlechtlichen und migrationspolitischen Implikationen der Corona-Krise deutlich. HelferInnen-Tätigkeiten in Pflegeberufen, also die Sachen, die super prekär sind, im öffentlichen Sektor werden zu 13% von MigrantInnen ohne deutschen Pass durchgeführt. Unter anderem auch ein großer Teil aus asiatischen Staaten, viele aus osteuropäischen Staaten auch. 2013 hat die Bundesagentur für Arbeit Absprachen über die Vermittlung von Arbeitskräften unter anderem mit Arbeitsverwaltung von China und den Philippinen getroffen. Statistiken über Privathaushalte gibt es nicht und Helmer Lutz hat darauf hingewiesen, dass wenn wir solche Statistiken erheben würden, würde es klarstellen, dass das Pflegesystem von Grund auf ganz anders organisiert werden müsste. Das heißt, MigrantInnen, schwarze Menschen, People of Color leben in einer gewaltvollen, postkolonialen Kontinuität des Rassismus. Und sie sind aber auch diejenigen, die an erster Linie dafür stehen, ein fürsorgliches Leben überhaupt zu ermöglichen, wie an diesem Beispiel im Pflegesektor. Vor dem Hintergrund schließe ich mich Prerna Lal an, die vorschlägt, Vorzeigeminderheiten neu zu besetzen, um selbstbestimmt für uns entscheiden zu können, auf welche Weise wir vorzeigbar sein wollen, und spricht eben von subversiv, laut, furchtlos, ehrlich und politisiert. Das heißt, Autoritäten in Frage zu stellen, sich selbst zu benennen, gemeinsam zu lehren und zu lernen, wie wir Strukturen der Dominanz auseinandernehmen können, wie wir weiße Vorherrschaft dekonstruieren können und das Cis-Heteropatriarchat bekämpfen können. Auch wenn es eine Abschlussfolge von uns noch geben wird, von uns gemeinsam übrigens, darauf freue ich mich richtig doll, bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuhören, zu sehen, wie so viele Menschen zusammengekommen sind und mit der Einschätzung, dass das vor 3 Jahren noch gar nicht möglich gewesen wäre, so einen Kreis zusammenzubekommen. Ich weiß es nicht, vielleicht schon, aber diese Power hat mich überwältigt und wenn, dann habe ich sie vor 3 Jahren vielleicht einfach noch nicht wahrgenommen. Stimmt mich zuversichtlich, dass wir eine Antwort haben werden und dass Chinan und ich mit diesem Podcast die letzten Jahre immer mal wieder einen Impuls setzen konnten, immer mal wieder Menschen Ideen mit auf den Weg geben konnten und so viel Liebe, so viel Fürsorge, so viel Ideen, Inspirationen von euch bekommen haben. Dass das das Projekt ist, glaube ich, was ich in meinem Leben gemacht habe, worauf ich am stolzesten bin. Und ich weiß aber auch, dass es Zeit ist, andere Projekte anzugehen, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und so vielen anderen inspirierenden Menschen zuzuhören. Darauf freue ich mich richtig. Ich freue mich darauf, abseits dieses Podcasts mit euch darüber zu reden, was uns sicher macht, wie wir zusammen über Alternativen nachdenken können, die nichts mit Polizei am Hut haben, die nicht mal so ähnlich aussehen dürfen wie die Polizei, die uns mit schwierigen Sachen umgehen lässt, die uns selbst schützen und bestärken, auch in Situationen, wo es schwierig ist. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis ganz bald.